Wüsste nicht. Jetzt ist Gott dabei, die ganze Menschheit zu strafen. Traumhaft, liebevolle, manchmal auch verzweifelte Menschen zu strafen. Und dann denke ich an heute Morgen und wir singen von der Liebe, dass Gott uns kennt, dass er uns liebt und sagen, in irgendeiner Weise müssen wir als Christen entweder schizophren sein oder wir gehen der Sache mal auf den Grund. Wenn ich eine Quintessenz aus meinem Leben ziehen würde, dann würde ich sagen, das ist auch einer der Gründe, warum das Christentum momentan nichts mehr zu sagen hat. Diese Ambivalenz Gottes, und um die geht es heute Morgen. Woher kommt die Vorstellung strafender Gott? Woher kommt das? Ich bin kein Anhänger Sigmund Freuds, aber in dem Punkt hatte er wirklich recht. Wir machen uns den Gott nach unseren Vorstellungen. Und unsere Vorstellungen sind geprägt. Ich weiß nicht, ob das in Schwabien auch ein Spruch ist, also in Bayern ist auf jeden Fall einer. Kleine Sünden straft Gott sofort. Ja, da passiert ein was Dämliches, Kleines, eine kleine Beule reingefahren oder sonst was und sofort ratatatatatatat. Ach ja, ich habe da am Telefon gelogen. Oder irgendwie sowas. Wir sind so in diesem Muster drin, weil wir erzogen wurden mit Liebe und mit Strafe. Weil ohne Strafen kann sich ja kein Mensch richtig entfalten. Man muss ihnen ja zeigen, wo die Grenzen sind. Also projizieren wir das Ganze auf Gott und dann haben wir zwar einen Gott, der uns lieb hat, aber natürlich auch einer, der strafen muss. Um noch genauer zu sein, der ja auch Vergeltung üben muss. Denn es kann ja nicht alles ungesühnt bleiben. Das heißt, wir haben aus unserer Lebensgeschichte heraus ein Empfinden für Gott, das in verstärktem Ausmaß das in ihm zeigt, was wir immer schon erfahren haben. Kleine Sünden straft Gott sofort. Und dann schwingt da schon mit der Gedanke, und was ist dann mit den großen Sünden? Die kommen dann später. Da kriege ich dann, irgendwann mal kriege ich eine so um die Ohren für das, was ich getan habe. Bleibt einem dann nicht das Lied von der Liebe Gottes im Halse stecken? Muss man nicht irgendwo sagen, was ist denn los? Das habe ich nicht mehr nur ausgedacht, das ist so. Gott ist eben auch so. Es ist irgendwie so, es steht doch in der Bibel. Gott hatte eine zornig rote Nase. Schlug mit Blitzen rein und die Leute haben gezittert und er war voller Groll. Wir merken gar nicht, dass die Bibel auch ein Stück Geschichte ist, wie ein Volk das, was erlebte, interpretiert hat. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen und trotzdem muss man mal sehen, umgeben von Völkern, die allesamt und sonders einen zwar netten, nach der einen Seite eine nette Seite haben, nämlich den Menschen sozusagen auf die falsche Spur zu führen, und dann eine erbarmungslos harte. Das sind die ganzen Opferkulte rings um Israel. Und deswegen hat auch Israel irgendwann mal ganz früh angefangen, Opferkult zu bringen, weil es muss ja Blut fließen, damit dieser Gott halt seinen Zorn mit dem Blut stillt. Und der Sündenbock muss in die Wüste geschickt werden, damit er die Sünden wegnimmt von dem Volk Israel. Die Angst vor einem Gott, der jederzeit zuschlagen kann, der unberechenbar ist in seinem gerechten Zorn, unberechenbar. Kleine Sünden stand das sofort. Die Großen kommen später und das weiß jeder Mensch. Jeder Mensch hat instinktiv zunächst mal, wenn er etwas wirklich Schlechtes gemacht hat, hat er Schuldgefühle. Das ist in uns drin, klar. Und deswegen denken wir auch, Gott ist auf jeden Fall so und er muss ja darauf reagieren. Es ist also, zwei Dinge muss man sehen, wenn man ins Alte Testament schaut, von dem wir unsere Vorstellung von einem zornigen, rächenden, meistens immer unzufriedenen Gott haben. Es ist das gleiche Alte Testament, das auch einen wunderbaren Zug Gottes zeigt. Erbarmen, Nachsicht, hinterherrennen. Er hat mit einem Völkchen angefangen, das ungefähr das widerborstigste ist, was er finden konnte auf diesem Globus. Also in der Südsee oder so, die wären viel handsamer gewesen, die wären viel freundlicher und netter gewesen und hätten auch mehr vielleicht dem entsprochen, was sich Gott eigentlich mal unter uns Menschen gedacht hat. Aber dieses Nomadenvölkchen, dieses zähe, harte Völkchen, da hat er seine große Not mitgehabt. Und wenn er etwas wirklich beanstandet hat, dann war es, dass sich dieses Völkchen einfach umdrehte, ihm den Rücken zeigte, sagt, du interessierst mich nicht. Wir haben was Besseres gefunden. Es gibt etliche Stellen. Ich habe mal eine ausgewählt, damit es ein bisschen deutlicher wird. Also das im Hosea, also das ist ein Prophet und der ist sehr ernstzunehmender Prophet. Im Hosea wird erstmal geschildert, wie Gott sich beschwert über dieses, ja, jetzt sagen wir es mal, dass er sieht das Volk als seine Frau an, ne? Über dieses Luder Israel, wie er sich da beschwert und über sie herzieht und also er wird richtig grummelig, ja. Und nachdem er den Kopf geleert hat, per Prophet Hosea, kommt folgender Absatz. Also der letzte Teil noch von seinem, wo er sich ärgert. Und mich vergaß sie, spricht Jahwe. Mich vergaß sie. Sie drehte sich anderen zu und mich vergaß sie. Das ist was völlig anderes, als was wir normalerweise so unter Sünde und Strafe für Sünden und so weiter denken. Das ist eine Nichtzuwendung, eine Abwendung von Gott. Und jetzt geht's weiter. Nur mal ein kleiner Einblick in alttestamentliche Erfahrung mit einem ganz anderen Gott. Dann aber will ich sie selbst verlocken. Ich führe sie in die Wüste und rede zu ihrem Herzen. Was anders versteht sie so nicht. Von dort aus gebe ich ihr die Weinberge zurück und das Tal von Achor. Als Tor der Hoffnung, also das Tal von Achor ist eigentlich Tal des Unglücks, ja. Und jetzt kommst zurück, du kriegst wieder das Tor der Hoffnung, du kannst wieder aufatmen. Dort wird sie meine Liebe erwidern, wie damals in ihrer Jugend, als sie aus Ägypten kam. Noch einmal, es liegt ein bisschen daran, dass man, wenn man Theologe ist, sich intensiv mit dem Buch beschäftigen musste. Es gibt eine Unmenge von herrlichen Stellen im Alten Testament, wo das durchblitzt, was eigentlich in Jesus uns gesagt worden ist. Jesus ist der neue Bund. Er ist wirklich der neue Bund. Und bei ihm gibt es nicht mehr den Gott, der darauf achtet und schaut, dass du alle seine Gesetze und Gebote hältst, damit er zufrieden ist. Was wir in Jesus erleben, ist ein Gott, der völlig, ja, sagen wir es mal so, selbstvergessen ist. Wie bei einer wirklich ganz tiefen Liebe zu einem anderen Menschen, da gibt es Phasen der Selbstvergessenheit. Was würde ich alles tun, um sie zu gewinnen? Um ihn zu gewinnen? Manche haben sich wirklich voll vergessen. In der ersten Phase einer ganz tiefen Liebe. Und Gott ist so. Woher wir das wissen? Zum einen gibt es keinen einzigen Grund, warum er uns geschaffen hat, außer dem, dass er ein Wesen hat, das er lieben kann. Und es ist ihm egal, ob es 300 sind oder 8 Milliarden. Das ist ihm egal. Dafür ist er Gott. Er wollte ein Geschöpf, das er lieben kann. Und sein einziges, das Zittern seines Herzens ist, wird dieses Geschöpf meine Liebe begreifen? Wird es sich auf mich einlassen? Oder dreht es mir den Rücken zu? Woran wissen wir, woher wissen wir, wie Gott ist? Wir sind die Antwort. Bei der Schöpfung des Menschen sagt Gott, jetzt ist der Mensch wie unser eins. Oder anders, er ist geschaffen nach unserem Bild und Gleichnis. Ja, kennen wir. Wird nicht unser Aussehen sein, dann sehen wir alle gleich aus oder wir wären so faszinierend, dass eine Traube von Menschen immer hinter uns herlaufen würde. Nein, es geht ja nicht ums Aussehen, es geht um das Wesen. Was haben wir denn in uns drin, was so göttlich ist? Was so unmittelbar sein Wesen ausmacht? Das muss doch in uns dann drin sein, wenn wir nach dem Wesen Gottes geschaffen sind. Und das ist der Mensch als, ich sage es immer gerne, als Hohltier. Als ein Wesen, das ein Vakuum in sich drin hat, einen Hunger nach einer Liebe, die bedingungslos ist. Angenommen zu sein, wirklich angenommen zu sein, ist das, wonach wir uns unser Leben lang sehnen. Wir haben eine unstillbare Sehnsucht in uns drin. Und wenn ein Ehepaar es zu einem Bruchteil schafft, sich gegenseitig diese Erfüllung dieser Sehnsucht zu schenken, dann kann es sich absolut glücklich schätzen. Es ist ein Abbild der Liebe Gottes. Das heißt, die Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben, nach einer bedingungslosen, ja, sagen wir jetzt ruhig nochmal, selbstvergessenen Liebe, diese Sehnsucht ist unmittelbar und direkt ein Wesensmerkmal unseres Gottes. Der alte Augustinus vor 1500 Jahren hat das in einem einzigen Satz zusammengefasst. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Dieser Gott sehnt sich nach uns in einer Art und Weise, wie wir es uns nicht vorstellen können. Dann versteht man vielleicht ein kleines bisschen besser, warum Jesus mit den frommen Leuten seiner damaligen Zeit, die Gott nur noch formal dienten, in der Erfüllung der Gesetze und all dessen, was sie denken, dass er gerne möchte, dass er mit denen nicht nur nichts anfangen konnte, sondern er hat sich mit denen gekappelt, dass die Fetzen flogen. Nicht umsonst hat ihn das Leben gekostet. Er konnte diese Art nicht aushalten. Völlig an Gott vorbei, an dem Wesen Gottes. Und wenn Johannes von ihm berichtet, dass Jesus selber sagt, ich und der Vater sind eins und wer mich sieht, sieht den Vater, dann sehen wir an Jesus, wie er wirklich ist. Dass er wirklich eindeutig dieser Gott ist, der sich nach uns sehnt, der uns liebt und nothing else. Ich fand es in den letzten Jahren sehr bezeichnend, dass es immer eine ganze Reihe von theologisch sehr versierten Leuten darum ging, dieser komischen neuen Entwicklung mit diesen neuen Liedern da, die wir heute wieder gesungen haben und so, die da, wo er ja nur Freude, Friede, Feier, Feuer, Feier, Friede, Friede, Eierkuchen? Friede, Freude, Eierkuchen, dass das vollkommen am Christentum und am Glauben vorbeigeht. Da habe ich gesagt, um alles in der Welt. Nein, es geht nicht dran vorbei. Weil Jesus hat etwas gesagt, was wir vielleicht in einem anderen Zusammenhang kennen, aber ich finde es trotzdem, es passt hier sowas von hin. Er hat gesagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Das geht nicht. Ich kann nicht einem Gott dienen, der Rachegefühle hat, der auf Sühne aus ist, der Vergeltung will, der auf seine Kosten kommen will. Wie selbstvergessen Gott ist, das sieht man daran, wie Jesus gestorben ist. Hat ja nichts mehr zurückbehalten. Nichts mehr. Keine Funkenwürde, keinen Funken Menschlichkeit. Nichts mehr. Ein einziges Bündel nach Luft ringender, ja, verzweifelter Muskeln oder wie auch immer. Furchtbar. Selbstvergessen bis in seinen eigenen Tod hinein. Und wir meinen, wir müssten irgendwie doch noch, ja, man müsste mal fromm. Ich weiß nicht, wie er das empfindet, wenn einer so sagt, ja, ich müsste schon mal wieder in den Gottesdienst gehen oder ich habe schon längere Zeit nicht mehr gebetet und so, aber ja, man weiß ja auch nie, nicht? Also man hat so ein bisschen so ein Gefühl, da fehlt was in meinem Leben, müsste ich ja schon mal wieder machen so. Wenn man das auf menschliche Ebene überträgt, würde das heißen, da liebt, ja, sage ich mal, eine Frau, einen jungen Mann und sie sind leider per Studium oder so getrennt. Sie liebt ihn hinreißend und es macht ihr viel Seelenschmerz. Und sie weiß gar nicht, wann endlich ist das Semester rum, dass sie sich wieder sehen können. Und er schreibt dir, ja du, das ist schlimm, das kann ich auch nachvollziehen. So, ich schicke dir eine Packung Thomapyrin. Das ist gut gegen Schmerzen. Genau so behandeln wir Gott. Ach, du hast Sehnsucht nach uns. Ich werde wieder mal ein bisschen frommer werden, dann bist du wieder zufrieden. Oder hallo? Das ist ja die Offenbarung Gottes in Jesus, dass wir sagen können, es ist überhaupt keine Religion mehr. Wenn er sagt, Abba, sollen wir sagen, zu Gott, dem Herrscher, Schöpfer des Himmels und der Erde und Herrlichkeit und alles. Und Abba heißt Papi. Da muss doch dem Letzten, da passt keine Religion mehr da rein. Das ist ein inniges Verhältnis eines Kindes zu seinem Vater. Was steht dagegen? Unsere Schuldgefühle? Ganz sicher. Wir haben, obwohl wir es wissen, dass Gott barmherzig ist, haben wir noch nie gelernt, wirklich Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind, restlos abzugeben. Es bleiben immer so Reste von Schuldgefühl. Man denkt auch an manche Sachen zurück, die wirklich nicht gut waren. Und was nicht noch alles? Ja, das sind unsere Schuldgefühle. Das andere sind unsere Minderwertigkeitsgefühle. Ach Gott, Gott kann sich doch nicht so um mich kümmern. Wer bin ich denn schon und so, nicht? Und dann würde Gott zurückfragen, was glaubst du wohl, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Ja, dann muss Gott uns sagen, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und sonst nichts. Willst du noch mehr? Also das verändert ein klein wenig unser Verhalten zu Gott. Und es macht einen großen Sinn, wenn wir Lieder singen, die in irgendeiner Weise immer wieder von allen Seiten her diese Liebesbeziehung in den Vordergrund stellen. Ja, aber was ist dann mit unserem moralischen und ethischen Verhalten? Das ist, die Konsequenz kommt aus einer Beziehung heraus. Weil wir eine Beziehung zu diesem Gott haben, die herzlich ist, die liebevoll ist, kann ich manches nicht mehr tun, was ich früher noch getan habe. Ich kann es nicht mehr. Irgendwann hört es auf. Vielleicht braucht es nur eine Zeit des Übergangs, aber irgendwann hört es auf. Ich kann nicht mehr, weil ich diesen Gott liebe und weil ich mich vor allen Dingen von ihm bedingungslos geliebt weiß. Und wenn wir diese Klarheit haben, ich werde am Karfreitag nochmal darauf zurückkommen, dann kommt dann der theologische Hintergrund von dem Ganzen. Aber wirklich, wenn wir diese Sache mal geklärt haben, alles, was mit diesem Gott, der die Liebe ist, wie Johannes schreibt, nicht hat, Gott hat keine Liebe, so wie wir. Ja, wir haben manchmal eine Liebe. Ich liebe auch unsere Katzen. Also, nein. Er ist Liebe. Er ist Liebe. Er kann nicht anders. Seine Sehnsucht nach uns ist grenzenlos und bedingungslos. Und wir haben Angst, dass wir da irgendetwas falsch denken würden. Und dass uns dann eventuell das die Ewigkeit vermasselt. Also wenn sich einer auf dem Hintergrund vergaloppiert hat in seinem Leben, dann nimmt ihn Gott das Erbarmen an. Obwohl er vielleicht der fürchterliche Rachegott wäre. Er nimmt ihn an und sagt, ja, dich hat einer verführt. Aber die Wirklichkeit ist, dass Jesus uns in dieses Verhältnis hinein verführen möchte. Sag aber, sag Vati, hallo. Meine Güte, wir sind immer so schrecklich fromm. Das hat man uns auch anerzogen. Wir haben auch immer ein schlechtes Gewissen. Also müssen wir uns die Gottheit, die wir da uns irgendwo vorstellen, müssen wir auch immer bei Laune halten. Meine Güte. Und Gott sagt sich, hey, mach's nicht so kompliziert. Ich bin einfach. Du bist's auch. Bist ja nach meinem Muster gestrickt. Ja, das hatte ich mal so auf dem Herzen. Also, es wäre natürlich ein Traum. Ein Traum wäre es. Wenn mit dem heutigen Tag der ambivalente Gott bei jedem von uns hier und auch zu Hause absolut nichts mehr zum Sagen hat, sondern nur noch der Gott Jesu Christi. Der Gott, der uns liebt, bis zum geht nicht mehr. Amen. Jesus, ich danke dir, dass wir durch dich wissen, wie Gott zu uns steht, weil du selbst hast ihn verkörpert. Und ich danke dir, dass wir leben dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir uns an diesem Leben freuen dürfen, weil du uns eine Liebe offenbart hast, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Danke, Jesus. Danke für deinen Weg, den du für uns gegangen bist, damit wir begreifen, dass es wahr ist. Gott ist nicht so, wie uns die eigenen Gedanken und auch die Gedanken der gesamten Menschheit immer wieder vorspielen wollen. Gott ist so, wie du es bist. Und dafür danke ich dir. Und dich hat es unendlich viel gekostet. Und wir dürfen uns sowas von glücklich schätzen, dass wir dich haben können. Amen.